Hallo und herzlich willkommen zur Volume 35 von Black FM, unserem Podcast, das aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Die ersten Frühjahrsrunden sind absolviert, die Wintertransferzeit ist vorbei und der SK Sturm steht an der dritten Stelle der Bundesliga. Während Salzburg und Rapid makellos ins Frühjahr gestartet sind, waren die Ergebnisse und auch die Leistungen vom Sturm ambivalent. Nach einem 0:0 beim WRC zum Auftakt, bei dem Tormann Jörg Simhandl über sich hinausgewachsen ist, folgte die bislang höchste Niederlage in dieser Spielzeit, ein 1:4 in Hütteldorf. Und neben zwei knappen Heimsiegen gegen Hartberg und dem Last-Minute-Erfolg gegen Ried, ein äußerst vermeidbares 1:2 in Altach. Darüber hinaus gab es doch eher ein mühsames 1:0 im Cup gegen die Vienna. In Summe wird man das Gefühl nicht los, dass die Leichtigkeit des Herbstes in bestimmten Phasen fehlt und beziehungsweise vielleicht auch, weil die zahlreichen Abschlusschancen weniger gut genutzt werden. Erschwerend hinzukommen desaströse Platzverhältnisse in Liebenau, die den spielerischen Ambitionen Maulwurfs hügelartige Hindernisse in den Weg stellen. Daneben gab es zumindest von außen betrachtet eine relativ ruhige Transferphase. Und bei anhaltenden Corona-Maßnahmen wollen wir von unserem Studiogast hören, wie man in Zeiten wie diesen auch budgetär plant und, das Thema Planung angesprochen, wie schaut es mit dem Nachwuchs aus und Fortschritten hinsichtlich der Implementierung einer Spielidee in den Nachwuchs. Dies und noch viel mehr wollen wir heute im virtuellen Black FM-Studio mit jenem Mann besprechen, der seit vergangenem Jahr die Agenten des Sportdirektors Inno Herth. Wir freuen uns zum zweiten Mal, Andi Schicker bei Black FM begrüßen zu dürfen. Hallo Andi.
Hallo, servus.
Und immer darf ich auch das Team von Black FM vorstellen. Aus Graz-Waltendorf zugeschaltet unser Formationsexperte und Systemanalytiker in Personalunion, Frank Wonisch. Hallo Frank.
Hallo, ohne euch zu sehen. Schön, dass wir wieder alle da sind.
Und zum anderen live aus Wien-Meidling, fast schon feindseliges Gebiet sozusagen, der Autor von 111 Gründe, den SK Sturm zu lieben und 12-Meter-Kolumnist Jürgen Bucher. Hallo Jürgen.
Hallo, das ist halt wahrer Mut im Feindesland mit schwarz-weißen Autofahren.
Ein bisschen, ja. Mein Name ist auch heute wieder Michael Pelitz und Grund der Fülle an Themen legen wir auch gleich los. Black FM. Andi, im Frühjahr 2020 wurde öffentlich, dass du Günter Kreisler als Sportdirektor nachfolgen würdest. Du kannst also selber nun schon auf einige Monate im Amt zurückblicken. War bzw. ist die Arbeit so, wie du sie dir vorstellst oder vorgestellt hast? Oder gibt es auch Aspekte, die du in vielleicht dieser Fülle und Dichte nicht so erwarten konntest?
Dadurch, dass ich ja den Verein schon zuvor 1,5 Jahre als Chefscout gekannt habe oder kennenlernen durfte, war jetzt weniges Überraschendes dabei. Natürlich habe ich mir den Start in meine Sportdirektor-Karriere anders vorgestellt bei Sturm Graz. Wir sind wirklich ganz schlecht in die Meisterrunde gestartet, haben ja von 10 Spiele 9 verloren, wie wir alle wissen, wo wir, glaube ich, nicht mehr lang drüber reden brauchen. Aber ich denke, dass man dann ab Sommer, ja, dass schon viel passiert ist im Verein und dass man große Veränderungen im Verein geschaffen hat. Und ich denke auch, nicht nur, wie wir jetzt Fußball spielen, auch wie dann auch die Transfers funktioniert haben, was auch im gesamten Verein passiert ist jetzt, was Akademie, Amateure angeht, dann ja, kann man schon auch zufrieden sein und bin ja auch zufrieden.
Okay, zu den Punkten kommen wir in Kürze auch noch. Jetzt frech und ganz gerade herausgefragt, gibt es vor allem ab Sommer Aspekte, wo du jetzt sagen kannst, das hätte ich eigentlich anders geplant gehabt und ist definitiv schief gegangen?
Es ist schon sehr, sehr viel auch gelungen und aufgegangen. Ich glaube, allein, dass man sich dann auch mit ja gewissen Spielern, da wie der Christian Ilzer schon auch da war, getroffen hat, da war es noch bei weitem nicht klar, dass die dann auch sich für Sturm Graz entscheiden. Und Ich habe jetzt erst einmal zum Chris gesagt, mit allen Spielern, wo wir sie getroffen haben, haben sie letztendlich auch für Sturm Graz entschieden, weil wir sie auch, glaube ich, ja, ganz gut überzeugen haben können von dem neuen Weg. Und von dem her ist schon viel so gelaufen, wie ich es mir dann vorgestellt habe. Ja, und natürlich kommen dann immer wieder in einzelnen Tagen oder wie auch immer dann und Phasen, wo vielleicht einmal was passiert, was unerwartet ist, aber im Großen und Ganzen ist alles dann so gekommen, wie ich es mir auch vorgestellt habe. Ja. Und vielleicht sogar vom sportlichen Erfolg, wenn ich jetzt hernehme, ja, dass wir Dritter sind und vor dem LASK sind, ja, vielleicht sogar besser, wie jetzt ergebnistechnisch, wie vielleicht erwartet.
Ja, die umgedrehte Frage hätte ich dir jetzt eh noch hinten rausgestellt, dass viel gelungen ist, das haben wir eh auch selber gesehen. Dann die Frage an Frank und an Jürgen, vielleicht Frank, mit dir beginnen. Was ist jetzt nach außen gut gelungen und was vielleicht ein bisschen weniger gut? Jetzt so allgemein einmal beginnend.
Ganz allgemein ist gut gelungen, dass der SK Sturm in Windeseile wieder ein spielerisches Gesicht bekommen hat. Also er hat im Jahr davor vielleicht auch eins gehabt, aber keines, das einem gefallen hat und vor allem eins, das nicht wahnsinnig erfolgreich war. Und dieses spielerische Gesicht passt, glaube ich, sehr, sehr gut zu diesem Verein. Wir werden heute noch darüber diskutieren, ob man nicht ein bisschen einen Januskopf brauchen, ob es nicht ein zweites Gesicht auch noch braucht. Aber das lassen wir mal dahingestellt. Also ich glaube, das ist sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell gelungen. Es ist auch sehr schnell gelungen, dann doch eine verhältnismäßig große Anzahl an neuen Spielern in ein Gefüge zu integrieren und eine Mannschaft zu formen. Wer da alles sozusagen sein Lob verdient hat, wissen wir so im Detail nicht. Man hört immer, dass der Co-Trainer da sehr, sehr viel Lorbeeren dafür verdient hat. Mag sein, dass das so ist. Aber auch das ist gut gelungen. Und was, glaube ich, schon auch wieder gelungen ist, ist, man hat es geschafft, im Herbst so eine sehr positive Stimmung und Aura rund um den Verein wieder aufzubauen. Wie das in Messendorf selber so ist, das können wir jetzt aufgrund der Tatsache, dass wir nicht dort sind, nicht wirklich beurteilen. Wir können es nur beurteilen, wie es, glaube ich, so in dem ist, was wir vom Rundherum mitkriegen, über die Medien und auch natürlich über die sozialen Medien, wie die Fans so reagieren. Und da muss man sagen, ist, glaube ich, sehr, sehr viel, sehr, sehr gut gelungen. Und da kann man eigentlich nur gratulieren, glaube ich.
Jürgen?
Jetzt bleibt gar nicht mehr so viel übrig eigentlich, nicht?
Kurz nicht.
Was man ergänzen kann eventuell ist, dass es gelungen ist, ein spielerisches Gesicht zu kriegen, stimmt natürlich, und dass das natürlich 100-1 anderes Gesicht ist, als es in der Vorsaison war, stimmt auch. Dazu hat man es außerdem, was nicht immer der Fall ist, in solchen Situationen geschafft, die Defensive extrem stabil zu halten, was ja nicht ganz unwesentlich war für den momentanen Tabellenrang und die Punkteanzahl, die wir haben. Also das ist schon in Kombination schon gelungen, was ja oft nicht beides zugleich funktioniert. Wenn man jetzt negative Dinge suchen möchte, kann man natürlich sagen, dass man die perfekte Harmonie im Angriff vielleicht noch nicht gefunden hat, wo es sicher Potenzial gibt, um das noch zu verbessern, wo man jetzt aber was man sicher noch besprechen werden, einen Transfer getätigt hat, der möglicherweise darauf abzielt, genau das zu verändern. Ansonsten die Geschichte mit der Außendarstellung, wie der Verein wahrgenommen wird, ist natürlich auch ein Thema, was extrem schade ist, dass das genau jetzt der Fall ist, wo es kein Publikum gibt und wo das ganze Corona halt alles zudeckt. Ist extrem schade, aber natürlich merkt man die Atmosphäre und das Feeling trotzdem, das um den Verein jetzt wieder ganz anders ist, als es die letzten Jahre oder die letzten Saisonen zumindest war.
Mhm. Vor ein paar Monaten hätten wir uns jetzt, glaube ich, in den Folgen, was ich jetzt gerade gesagt habe, sicher alle nicht gedacht, dass nach der Saison 1920 so eine Leistungssteigerung möglich sein würde und der SK Sturm 6 Runden vor Schluss des Grunddurchgangs derweit oben stehen wird in der Tabelle. Immer wieder mal, auch wenn man der Moderation auf Sky zum Beispiel folgt, hat man das Gefühl, Sturm wäre so wie eine Slotmaschine im Casino, die gerade richtig viel Gewinn auswirft und keiner weiß warum und keiner traut der Mannschaft das jetzt zu und keiner versteht es und jeder versucht es irgendwie so runterzureden. Andi, hast du das Gefühl, dass der SK Sturm so generell im Laufe der Saison überperformt hat?
Ich denke schon, dass man so nach dem Salzburg-Sieg im November dann sicher sie in einen Rausch gespielt haben. Aber ich glaube, man darf den Fußball jetzt dann auch nicht zulassen. Ich glaube, das ist dann schon eine harte Arbeit. Und wenn ich dann auch höre, wie der Christian Ilzer täglich zur Mannschaft spricht, ja, und was er dann auch von ihnen verlangt, dann ist das kein Zufall, ja, dass man es dann auch einen guten Spielverlauf hat und ja, dann die Tore auch zum richtigen Zeitpunkt gemacht, was dann vor allem im Dezember gut zu erkennen war. Und ich glaube, ja, nach 16 Runden gibt die Tabelle immer das her, was du dann auch für Qualität hast in der Mannschaft. Und da ist dann nicht mehr, darf man nicht mehr davon reden, ja, dass man überperformt oder auch nicht. Also ich glaube, wir haben dann das auch gespürt zu Beginn des Frühjahrs, dass es einmal anders sein kann, mit zwei Ausschlüssen, mit zwei harten Ausschlüssen, ja, mit nicht so guten Spielverläufen jetzt im Frühjahr. Und ja, ich habe trotzdem gutes Gespür und ein gutes Vertrauen nach wie vor in die Mannschaft und denke einfach, dass da schon was entstanden ist und was ja auch schon jetzt vor euch gekommen ist, dass vor allem wieder eine Mannschaft zum Sehen ist. Und da glaube ich einfach, ja, dass das auch viel wettmacht. Und ich glaube jetzt, wenn man sich anschaut, wie die Mannschaft dann auch nach dem Tor vom Gazik Begovic jetzt in der letzten Sekunde gegen Ried auch jubelt und alle auch, ja, sie mitgefreien, dann denke ich, das sind immer dann gute Zeichen und da hat jeder seinen Teil dazu beigetragen dann. Und darum glaube ich nicht, dass man jetzt, was vielleicht auch dann teilweise, was da recht hast, dann ja, vielleicht auch von außen kommt, ja, irgendwie überperformen.
Mhm. Seht ihr das auch so, Frank? Jürgen, vielleicht mit dir beginnen?
Das mit der Euphorie und mit dem Rausch, das ist natürlich dann in dem Fall so, aber natürlich kommt es auch nicht von selber. Man muss es schon machen auch. So ist es nicht. Da gebe ich ihm schon recht. Was ich schon auch glaube, ist, dass wir im Herbst das Glück hatten, dass wir sehr viele Mannschaften noch nicht in ihrer Top-Verfassung erwischt haben. Austria ist zum Beispiel jetzt sicher ein schwerer Gegner, als es damals war, nur zum Beispiel. Also das hat uns sicher auch in die Karten gespielt, aber nichtsdestotrotz, ich will das überhaupt nicht schmälern. Man hat alle Wellen genommen, die es zu reiten galt und hat sie gemacht, mehr oder weniger. Und das muss man auch machen. Und das ist schon aller Ehren wert, finde ich, im Moment.
Mhm. Frank, wir hatten ja zuletzt eine ziemlich ausführliche Diskussion, eben der Jünger hat das jetzt eh schon angeschnitten, darüber, was vielleicht jetzt in manchen Phasen nicht ganz so leicht vor der Hand geht und warum. Du hast, glaube ich, das Gefühl, dass sich der SK Sturm unter den gegebenen Bedingungen, oder die Frage vielmehr, hast du das Gefühl, dass der SK Sturm unter den gegebenen Bedingungen, also Stichwort spielerische Mannschaft versus Rasen, mehr plagt? Klappt vielleicht nicht jeder Automatismus so gut wie davor? Haben sich die anderen Teams gesteigert? Der Jünger hat das eh gerade angesprochen. Vielleicht besser auf Sturm eingestellt? Wie lässt sich das Ganze herunterbrechen?
Also der Rasen ist sicher nicht das Allerbeste für den Fußball, den wir spielen wollen, glaube ich. Und ich glaube, eine Antwort auf den mauen Rasen ist, dass die Bälle etwas höher geworden sind. Ne? Weil dann stören die Maulwurfshügel nicht ganz so. Es ist sicher so, dass, wie der Jürgen gesagt hat, wir im Herbst Mannschaften vielleicht in einer Phase erwischt haben, wo sie in der berühmten Doppelbelastung waren oder den Fokus anders gesetzt hatten oder halt einfach ein bisschen einen Durchhänger gehabt haben, wo wir gerade zum Marschieren angefangen haben. Das ist aber Glück und das gleicht sich über die Saison ganz sicher aus. Da glaube ich nicht an irgendwelche ungerechten Verteilungen von Zufall. Und dass sich manche Mannschaften den Fußball, den Sturm Graz spielt, jetzt ein bisschen angeschaut haben, das ist sicher der Fall. Ich meine, es war ein Stück weit, weiß man, wie der Christian Ilzer Fußball spielen lässt. Der hat halt nur jetzt ein bisschen eine andere Kaderstruktur und kann vielleicht andere Dinge tun. Aber ich glaube schon, dass sich manche Mannschaften jetzt auf diesen Sturm Graz Fußball besser eingestellt haben, als das im Herbst noch der Fall war. Vor allem ist es so, dass man sieht, dass Mannschaften jetzt immer öfter ähnliche Dinge versuchen, gegen den Sturm Graz Fußball zu unternehmen. Und wir kommen, zumindest in meinem Gefühl, mit unserer vertikalen Spielentwicklung nicht immer so schnell in die Räume, in die wir im Herbst noch reingekommen sind. Und das verringert halt dann gleich mal die Anzahl der klareren und besser herausgespielten Torchancen. Wir müssen viel öfter schon aus dem Halbfeld die Flanke ansetzen oder den längeren Ball ansetzen. Also ich glaube schon, dass es ein bisschen schwieriger geworden ist. Und dieser Situation, der man sich jetzt als Trainerteam aus meiner Sicht sicher stellen muss. Ich meine, mag sein, dass das der Sportdirektor ganz anders sieht, aber das wäre so mein Gefühl gewesen.
Ja, da fragen wir ihn gleich, oder?
Also ich glaube, dass es mehrere Faktoren sind. Das eine ist sicher, dass jetzt der Rasen jetzt in Österreich allgemein in die Stadien jetzt nicht der beste ist. Ich denke aber schon, dass wir unser Spiel dementsprechend auch angepasst haben und ja, dann teilweise natürlich auch raumgreifender spielen. Das ist sicher ein Schlüssel. Und dann schaut es halt nicht immer so kontinuierlich von hinten aus, wie vielleicht noch im Herbst. Ja. Aber das ist auch dann bewusst gesetzt. Ja. Und ist nicht jetzt so, dass man irgendwie dann von irgendeiner Idee abweichen. Das nächste ist sicher auch so, dass natürlich die Gegner wahrscheinlich schon uns studiert haben und sonst, wie wir das natürlich auch machen. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass wir ja vor allem jetzt in die beiden Niederlagen gegen Rapid und in Alltag, wo man beide jetzt auch nicht vergleichen kann, aber trotzdem gegen Rapid ein bisschen die Duellqualität vermissen haben lassen. Da haben wir, ja, so wie im Herbst waren wir da irgendwie stabiler. Wobei natürlich wissen wir, kann es in der ersten Halbzeit da anders stehen. Und gegen Alltag denke ich einfach, dass wir da das erste Mal nicht so bereit waren, diese weiten Wege zu gehen. Und dann wird es halt am Ende nicht belohnt. Und ich habe jetzt zum Beispiel gegen Ried zu Hause schon wieder zu 100% das Gefühl gehabt, dass die Arbeit gegen den Ball wieder richtig gut ist. Und das ist einfach die Basis. Und dann wirst du am Ende auch so belohnt, auch wenn wir natürlich das Spiel früher entscheiden müssen. Ja, aber da bin ich dann schon immer wieder der Meinung, wenn du dann so viel aufwendest, vor allem auch gegen den Ball und Ried ja 60 Minuten nicht eine Torchance lässt, ja, und richtig scharf bist gegen den Ball, richtig gut anpresst, gute Ballgewinne hast, dann glaube ich einfach, dass das am Ende dann ja belohnt wird. Und ich sehe unser Spiel im Frühjahr jetzt überhaupt nicht problematisch oder kritisch. Ich glaube, wir haben das ganz gut analysiert, und dass einmal so eine Phase kommt, wie es jetzt zu Beginn da war, ist einfach ganz normal.
Danke, wir haben ein bisschen geredet nach dem Ried-Spiel, und du warst ja sehr wenig angetan davon, von der generellen Performance. Was ist dir abgegangen in diesem Spiel zum Beispiel?
Ich habe im Ried-Spiel die Arbeit gegen den Ball, da gebe ich ihm Andi völlig recht, deutlich besser gefunden als zum Beispiel noch in der Alltagspartie. Weil ich hätte die zum Beispiel als schwieriger empfunden als das Rapid-Spiel. Bei Rapid ist, finde ich, ein extrem depperter Spielverlauf uns in die Quere gekommen, ist mein Gefühl. Und in Alltag habe ich eher das Gefühl gehabt, dass man manches Duell vielleicht nicht ganz so annimmt, wie es eventuell opportun gewesen oder gescheit gewesen wäre. Was mich gegen Ried ein bisschen gestört hat, oder vor allem gestört hat, war die zweite Halbzeit. Die habe ich nicht so gut gefunden, weil da hat Ried mit einer gar nicht so dramatischen Umstellung, finde ich, uns ganz schön Probleme bereitet. Und zumindest meines Gefühls nach hat es verhältnismäßig lang gedauert, bis sich die Mannschaft darauf wieder eingestellt hat. Und das war nicht das erste Mal, zumindest so wie ich es gesehen habe, dass das passiert. Und gegen Ried hat es mich deswegen gestört, weil du die Partie eigentlich schon viel früher zumachen musst und mit so einer Bogenlampe nach vorne und einer, glaube ich, schwierigen Entscheidungsfindung in unserer Defensive kommt Ried zu diesem unglaublich unnötigen Ausgleich. Und wenn Gazibegovic nicht das feinste Bratzerl auspackt und in der 94. Minute einen Freistoß einhammelt, wäre dieser Unfußball von Ried sogar belohnt worden. Und deshalb war ich nach dem Spiel ehrlich gesagt ziemlich sauer, weil ich glaube, also bei allem Respekt vor dem Gegner und der Tatsache, dass er Bundesligist ist und dass man das alles nicht leicht nehmen darf, trotzdem hätte dieser Gegner einem nicht solche Probleme bereiten dürfen. Und das hat mich etwas, trotz des guten Spielverlaufs für uns, hat mich das ein bisschen unrund gestimmt, um ehrlich zu sein.
Frank, was war aus deiner Sicht die Umstellung von Ried?
Aus meiner Sicht war die Umstellung, dass wir in der ersten Halbzeit noch verhältnismäßig leicht in die Halbräume gekommen sind, und in der zweiten Halbzeit haben sie da einfach eine größere Kontrolle gehabt, weil ich finde, dass sie dann sich anders gestaffelt haben und der Krüll überhaupt nur mehr vorne da herumgerannt ist und sie einfach in der zweiten Reihe dahinter für mich zumindest, so wie sie im Fernsehen gesehen habe, man sieht nie das ganze Stadion und das ist immer ein bisschen schwierig. Es hat für mich einfach gewirkt, dass sie einfach um eine Reihe gestaffelter gestanden sind und wir einfach in den Bällen, in den Halbraum, wenn wir sie flach reingekriegt haben, immer sofort unter Druck waren, viel mehr unter Druck als in der ersten Halbzeit, und die hohen Bälle halt nicht mehr ganz so gut gekommen sind. Gut, das hat mit der Umpositionierung nichts zu tun, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass sie da eben sich sozusagen umformiert haben und dass wir schon eine Zeit gebraucht haben, bis wir darauf reagiert haben. Wie gesagt, ich sehe es nur im Fernsehen und da hat es extrem so gewirkt.
Die Schmidt-Einwechslung hat meiner Meinung nach auch extrem viel gebracht bei den Riedern. Aber Andi, sag du mal, was hast du jetzt aufgeschrieben? Aber
eine kurze Ergänzung noch dazu. Ist es nicht immer ein bisschen so, dass diese Mannschaften, die dann spielerisch unterlegen sind, diesen Move machen, dass sie sich halt dichter aufstellen, versuchen, die Spielräume enger zu machen, ist dann halt immer so ein Spiel, wo es dann schlechter ausschaut und was dann gleich immer so rund läuft und wo dann immer irgendwie das ganze Ding ein bisschen schwieriger wird. Das ist doch die ewig immer gleiche Geschichte. Und darauf zu reagieren, ist halt oft auch wirklich sehr schwer.
Also, ich glaube einfach, dass das auch nach der Pause, ja, bis zu 5-10 Minuten nach der Pause, dass wir 3 hundertprozentige oder sehr große Torschancen wieder gehabt haben. Und danach Ried sich sicher ein bisschen besser eingestellt hat, dann ja ein bisschen griffiger war auf die zweiten Bälle. Und dann war es sicher jetzt nicht mehr so, dass wir dann in den Fluss auch gekommen sind. Und sie haben dann ein bisschen was umgestellt auch, dass ja mit dem Meißel dann ein bisschen höher gegangen sind und ein bisschen so eine verzerrte Dreierkette gespielt haben, wo der Bajic eigentlich auch noch vorgeschoben hat, wie ein Flügel in der Fünferkette, aber höher wie jetzt der Lercher. Das war so eine verzerrte, so eine, ja, asymmetrische Geschichte und haben aber sich relativ schnell eingestellt. Das war nicht das Problem. Das Problem war aus meiner Sicht, dass man ja nicht mehr so griffig waren auf die zweiten Bälle von den Rieder und wie du sagst, Ried war dann einfach, die haben sehr wenig Beitrag für das Spiel und haben dann auch irgendwo gemerkt, ja, jetzt haben wir 6-7 Großchancen vergeben, es steht 1-0 und dann ist es einmal so, dass ein langer Ball hinter die Kette, wo dann sicher nicht alles gut funktioniert hat, dann erreicht und danach war es einfach, haben wir nicht mehr so gut ins Spiel gefunden. Dann war es ein offenes Spiel und so weit darf es aber gar nicht kommen, weil zuvor aus meiner Sicht dann schon, aus meiner Sicht ist auch mit dem Ball ein ganz ein gutes Spiel war, weil es normalerweise, wenn ich jetzt nur die zwei Stangenschüsse hernehme, 3-0 stehen kann. Und ja, dann redet man vielleicht auch heute anders. Und dann ja, schaut es auch nachher, wenn Ried dann vielleicht ein bisschen mehr Räume hergibt, auch anders aus. Aber sind wir noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen, Gott sei Dank. Aber ich habe das Spiel jetzt 55 Minuten auch spielerisch sehr, sehr gut gesehen.
Die Last-Minute-Tore sind ja sowieso nicht so unseres, normalerweise. Normal kriegen wir es ja gefühlt immer am Ende. Ich habe mir das aber angeschaut und was mir aufgefallen ist, im Herbst hat man in der Meisterschaft 8 Tore in der ersten Hälfte geschossen und 14 in der zweiten. In den 4 Meisterschaftsrunden im Frühjahr hat man von 6 Treffern nur einen in der zweiten Hälfte erzielt. Und man hat, wie ihr schon gesagt habt, beim Zuschauen das Gefühl, dass Sturm mit Fortdauer des Spiels einfach zurückfällt. Andi, warum eigentlich?
Ich glaube, es kommt sicher hinzu, dass man ja dann erstens haben wir mit 100 Minuten mit einem weniger gespielt in beide Spiele. Ich weiß, da haben wir jetzt nicht so viele Tore gekriegt, weil gegen WRC haben wir 0-0 gespielt. Ich denke einfach, dass das für mich am auffälligsten war jetzt im Hartberg-Spiel, ja, wo wir dann nicht mehr so reinkommen sind nach den Weitschussdorf vom Kainz. Haben wir dann Probleme gekriegt und ich denke einfach, dass wir im Herbst zu den richtigen Zeitpunkten die Tore gemacht haben und das ist einfach jetzt uns da nicht so gelingt. Wenn ich hernehme, ich glaube, das Admira-Spiel zu Hause, wo du 3-0 gewinnst, wo Admira auch 2-0 führen kann, so ehrlich muss man sein, wo der Stankovic in der 43. Minute ist 1-0 macht, mir kurz nach der Pause ist 2-0 und Admira war tot. Ja. Diese Momente haben wir jetzt nicht so gehabt im Frühjahr und das ist für mich die Erklärung. Also es ist definitiv nicht, da kann ich beruhigen, irgendein körperliches Problem, weil ich denke, wir sind von der Trainingssteuerung sehr, sehr gut aufgestellt und uns dann jetzt auch die englischen Wochen, was wir jetzt hier zu Beginn oder dieses intensive Programm, sehe ich überhaupt nicht als Thema. Also dass man dass das ja, irgendwie ein körperliches Thema ist, also ganz im Gegenteil.
Was ich vorher noch ergänzen wollte zur Ried-Analyse ist, dass man ja, wie der Andi gesagt hat, man hätte die Möglichkeit gehabt, das Spiel sehr früh zu entscheiden, dann nach der Pause eigentlich. Und dann haben die Probleme angefangen. Das ist ja zumindest der Faktor, dass wir die Chancen haben. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo es immer hieß, wir haben eh so viele Torchancen und spielen so viel heraus und das klingt halt nicht. Damals hat es aber nicht gestimmt. Jetzt hätten wir die Gelegenheiten schon gehabt und wir hätten die Möglichkeit gehabt, das Spiel sehr frühzeitig zu entscheiden. Das haben wir nicht gemacht, das ist dann natürlich ein Problem und dann wird das ganze Spiel ein Problem. Also ich sehe das insgesamt trotz der nicht optimalen Performance gegen Ried positiver als die Performance eine Zeit lang davor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist mir lieber so als umgekehrt.
Mhm. Im Vorfeld des Spiels gegen die SV Ried hast du in einem Interview mit den Oberösterreichischen Nachrichten gesagt, du hättest gelesen, dass die Transfergelder von 2020 im Vergleich zu 2019 um 60% zurückgegangen sind. Das ist ja eigentlich jetzt der schlechteste Zeitpunkt für ein Team, das einerseits recht erfolgreich ist, der hast also theoretisch die Marktwerte gerade aufbaut und andererseits selber nicht viel Geld am Transfermarkt in die Hand nehmen kann und muss, weil es ja eher darauf auszielt, Leistungsträger zu verlängern und selber junge Spieler einbauen. Das ist alles wirklich im Moment gerade der schlechteste Zeitpunkt, wenn man zum Beispiel jetzt denkt, man, wir wollen ihn natürlich nicht verkaufen, aber vielleicht kommen ihm Angebote für Kitaschwili und so weiter und den muss dann um, weiß ich nicht, die Hälfte weniger hergeben, vielleicht.
Ja, also, das ist jetzt schwieriger, was jetzt tatsächlich im Sommer passiert, ja, wie der Markt ausschaut. Von 19 auf 20 war es einfach so, dass das deutlich zurückgegangen ist. Man hat jetzt ja im Winter gemerkt, dass sehr viel Leihgeschäfte passiert sind, dass wenig Geld geflossen ist. Ja, muss man schauen. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass ich eventuell in Kitaschwili auch verlängere. Also es gibt ja da Gespräche und der Kitti fühlt sich ja sehr, sehr wohl in Graz und ja, dann ist es halt eine Transferzeit später, ja, wo das passiert oder er bleibt länger in Graz. Also ich denke, dass man schon jetzt so zu den letzten Jahren schon unheimlich viele Spieler mit Verkaufspotenzial jetzt dazu gewonnen haben. Das hängt natürlich an mit dem Scouting zusammen und dass einfach jetzt ja viele junge Spieler auch geholt worden sind. Und wenn ich jetzt nur das Spiel gegen Ried hernehmen, wo wir eine Startelf gehabt haben, die was 24 war, Jahre alt war und im letzten Jahr das erste Frühjahrsspiel gestartet sind, wo die Startelf 28. Also das ist im Fußball 4 Jahre ist richtig viel. Und da merkt man einfach, was unser Weg auch ist. Und egal was dann auch passiert, unser System, unser ja, darf nicht von einem Spieler abhängig sein. So oder so. Also auch wirtschaftlich nicht, aber auch vom Spielsystem her.
Mhm. Aber wenn wir jetzt gleich in die Transferdramatik einsteigen, wenn ich darf, Mike.
Klar, zum Beispiel.
Wenn man jetzt, man hat natürlich jetzt Leute wie den Kitaschwili, den man relativ viel Kohle möglicherweise verkaufen kann, aber wenn man sie jetzt nicht möglicherweise zum Wunschpreis verkauft, wie ist die grundsätzliche Situation? Man hat jetzt einen Transfer gemacht. Wie viel Spielraum oder wie schaut die Budgetplanung für Transfers oder Transferperioden überhaupt aus, angesichts erstens der Unsicherheit, wann man wieder Publikum haben wird oder wie die Budgetgestaltung überhaupt ausschauen kann in der nächsten Saison? Wie entscheidet sie, ob man Spielraum für Transfers hat im Moment?
Also, was die Budgetplanung angeht, das ist was ich mir sicher ein bisschen leichter vorgestellt habe, weil das ist, glaube ich, in diesem Jahr schon so oft passiert, weil immer was anderes war und ja, mit ja, Schachbrettmuster und da ein paar tausend und dann wieder alles anders. Also das ist echt nicht einfach gewesen. Ja, es ist so auch, sollten wir im Sommer keinen Transfer machen, ist es auch so, dass in SK Sturm noch weiterhin geben wird. Also es ist nicht so, dass wir jetzt auch im Budget klar was reinnehmen und wir sie dort so unter Druck setzen, dass irgendwas unbedingt passieren muss, ja. Aber natürlich auf der anderen Seite ist auch klar meine Idee, dass es immer wieder einmal passieren wird, ja. Wenn der Preis stimmt, ist es einfach sehr, sehr wichtig auf dem Verein, ja, einmal einen Transfer zu machen, ja. Aber es ist nicht so gebaut, dass man, ja, jetzt vielleicht 3 Spieler, dann unter herschenken muss, ja. Oder deutlich unterm Preis verkaufen muss, dass das in SK Sturm weiterhin gibt.
Ich hab jetzt gar nicht in erster Linie Verkäufe gemeint, sondern eher Ergänzungen, weil wir ja beim letzten Mal zum Beispiel darüber geredet haben, dass die Mannschaft in Phasen gebaut wird. Jetzt war die erste Periode, jetzt hat man mal geschaut, dass man das einigermaßen ins Laufen bringt und du hast gesagt, dass du nach der nächsten Saison den Kader schon wieder ein Stück weit so weiterbauen willst, wie du ihn dir vorstellst. Das geht ja nur dann, wenn man gewisse Ergänzungen dazu holt. Inwiefern gibt es da überhaupt Möglichkeiten? Beziehungsweise muss man immer 1-2 Leute loswerden können, damit man überhaupt wen holen kann? Oder wie schaut es da aus im Budget?
Ja, es ist schon so, dass jetzt auch der Transfer Kelvin Yeboah ein vorgezogener ist. Ja, es war absoluter Wunschspieler von uns jetzt und ich glaube auch ein sehr wichtiger Transfer. Was im Sommer ist, hängt natürlich auch jetzt mit zusammen von der Planung her mit den Verlängerungen, ja, wie es da ausschaut. Aber ich habe es ja jetzt auch im Sommer gezeigt und bewiesen, dass es nicht unbedingt immer sein muss, dass man jetzt ein großes Transfergeld in die Hand nimmt, um gute Spieler zu bekommen. Der Markt gibt aber auch definitiv jetzt das her, dass du vielleicht qualitativ hochwertige Spieler ein bisschen einfacher bekommst, ja, weil sie doch vielleicht auch in eine seriösere Liga gehen wollen, wie vielleicht nur zuvor. Und ich denke trotzdem auch, dass im Verein schon sehr viel passiert ist und auch, dass die jungen Spieler, und ich hoffe, dass wir bald wieder in der Regionalliga spielen können, ja, einen Riesenschritt gemacht haben. Und ich denke, dass ich da mit den einen oder anderen auch, ja, dass wir richtig zufrieden sind und auch da, dass die den nächsten Schritt machen. Und da ist sicher diese Kluft kleiner geworden.
Das heißt, du meinst eigentlich, dass Mannschaften, die letztes Jahr einen ziemlichen Austausch, was den Kader anbelangt, vorgenommen haben, jetzt eigentlich allesamt an Qualität dazugewonnen haben, weil eben mehr qualitative Spieler zu günstigeren Preisen am Markt waren?
Du meinst andere Vereine?
Auch andere in der österreichischen
Liga. Ja, das kann ich schwierig beurteilen, weil ich kann das über Sturm Graz sagen und das ist, denke ich, gut gelungen. Und ja, das war im Sommer schon ein radikaler Umbruch mit 14 Abgängen und dann letztendlich, ich glaube, 8 oder 9 Zugängen. Und die nächste Transferzeit, das war jetzt auch im Winter, der ist dann schon ganz punktuell. Es war ja auch so mit Jeboer die Verpflichtung, ganz klar, weil wir gewusst haben, okay, die Komponente Speed, Tiefgang fördert uns ein bisschen in der vordersten Reihe. Darum haben wir die auch gesetzt und wir werden jetzt auch wieder für den Sommer punktuell uns dann verstärken und nicht so wie es jetzt war, dann mit einer ganz neuen Viererkette und das wird nicht der Fall sein, weil da haben wir schon, denke ich, die Basis geschaffen und das war auch für mich ganz wichtig und der erste Schritt, dass man dieses Dreieck oder mit Wüttrich, Nemetz, Stankovic, okay, Stankovic war am Anfang eher vielleicht sogar als Innenverteidiger vorgesehen, aber dass das einmal steht und dann dazu auch die Verlängerung von Jörg und alles, was jetzt in weiterer Folge passiert, sind dann ganz klar punktuelle Verstärkungen und nicht so ein Radikalumbruch ist sicher nicht mehr möglich, auch nötiger und sicher auch nicht, weil einfach die Jungs auch das sehr, sehr gut machen.
Das heißt, wenn man da genau zuhört, gehst du gutgläubig davon aus, dass wir das genannte Dreieck über den Sommer hinaus wird in Graz halten können?
Also bei Stankovic und Wüttrich liegt es jetzt 100% in unserer Hand, ja. Die haben Verträge. Bei Nemeth ist es so, dass ich jetzt in dieser Woche erstmal auch Kontakt mit den neuen sportlichen Leitern von Mainz gesprochen habe, mit Martin Schmidt. Und weil da war ja ein Riesentausch und auch das Gespräch war gut und sie sehen, dass die Entwicklung stimmt und wir wollen David Nemeth, wenn es möglich ist, auch über den Sommer hinaus in Graz sehen. Und ich denke, dass er von diesen Umfeld oder Nebenleuten Wüttrich, Stankovic sehr, sehr viel lernen kann. Und das Gespräch war gut und ich hoffe, dass der David, dass die das auch so sehen und den David noch ein Jahr auch dann bei uns bleiben kann. Und womöglich vielleicht sogar, dass man irgendwo vielleicht am Ende sogar Rechte für Sturm Graz bekommt. Wenn es nicht ist, ist es auch so, dass jetzt Niklas Geierhofer nach seiner Verletzung wieder zurück ist und auch er schon gezeigt hat, dass er die Qualität hat, in der Mannschaft in der Startelf zu stehen. Und ist dann auch so, dass er jetzt wieder fit ist und wenn er das gut macht, ist das auch für mich jetzt nicht ganz klar immer. Ja, aber Geier ist genauso ein Spieler, was in der Startelf stehen kann.
Wenn alle dann man hört, der Geierhofer ist fitter denn je.
Ja, war für mich auch ganz wichtig. Der Geier ist so, dass er ein Spieler ist, der was für einen Innenverteidiger irrsinnig viel mitbringt. Er bringt ein ganz gutes Tempo mit der Ruhe am Ball, eine gewisse Gelassenheit auch. Ja. Für mich war es wichtig, dass er diese 3 Monate auch optimal nützt. Und da haben wir ihn auch dann zum Physiotherapeuten vom Nationalteam zu Mike Steverding nach Deutschland geschickt für 3 Wochen mit dem Drummer gemeinsam. Und ich war selber mal dort, weil ich 2 Kreuzbandrisse auch gehabt habe. Und da ist wirklich so, dass du 8 Stunden am Tag trainierst und Reha hast. Und die Jungs sind richtig fit zurückgekommen und das war für den Geier verdammt wichtig, dass er auch diese Stufe nach hinten verschiebt, was eigentlich in deinem Körper drinnen steckt. Und das ist definitiv gelungen. Und ich denke, dass das schon auch von dem, wie er dann jetzt an ein Training rangeht, bei ihm schon im Kopf was bewirkt hat.
Mhm. Man könnte dann ja, wenn vielleicht Nemeth verlängert werden könnte, fast sowas wie ein kleines, wenn alle fit sind, ein kleines Luxusproblem haben in der Verteidigung. Oder?
Ja, ich denke, dass das ein absolut normaler Konkurrenzkampf ist. Und mir gefällt jetzt auch, wenn ich hernehme, unsere Viererkette, so wie es jetzt ist, mit Dante und Gazi Begovic aus Switcher, Ingolit, Schendl, was das gut macht, drum, was zurückkommt. Also ich denke, da sehe ich auch bei der Außenverteidigerposition einen guten Konkurrenzkampf, und auf der Innenverteidigerposition, wenn es so bleibt, wie es ist, mit Wüttrich, Nemeth, Geier auf der Kampusch, ja, wenn was ist, jetzt muss man schauen, auch Stankovic, was hinten spielen kann, das ist absolut, denke ich, für jeden Spieler dann auch so realistisch, dass er noch dabei sein kann, und das ist nicht irgendwie, dass man dann, dass ein Geier dann nach seiner Verletzung jetzt irgendwo weit weg ist, also ganz im Gegenteil, das ist ganz normal, und da gibt es auf alle Fälle ein Licht für die Spieler.
Was mich da jetzt noch interessieren würde, und was auch manche in unserer Black FM Community angemerkt haben in so Gesprächen, könnte uns vielleicht im schlimmsten Fall kadertechnisch Ähnliches passieren wie in der Saison, nach der Saison 17-18, wo man Cupsieger wurde und die Mannschaft unglaublich erfolgreich war und die einfach nicht halten hat können, weil eben Vereine gekommen sind, die halt mehr Geld geopfert haben und bessere Gagen zahlt haben. Siehst du da eine Gefahr?
Nein, sicher in der großen Sache jetzt nicht, weil es ist so, dass ja bei fast allen Spielern das Sturm Graz oder wir in der Hand haben. Ja? Und es ist so, dass ja, Janča, Hirländer auslaufen. Da gibt es sehr gute Gespräche mit dem Berater, mit dem Management. Friesenbichler, Palle gibt es eine Option. Und bei allen anderen Spielern ist es eigentlich ziemlich ja klar, und es ist auch so, dass wir da bei allen Spielern die selber entscheiden können, ja, wie es weitergeht. Und dann werden wir schauen, wenn der Markt dann auch sowas hergibt, wo wir sagen, okay, das ist so, dass man es machen muss, weil es einfach aus wirtschaftlicher Sicht überragend ist, ja, dann werden wir es machen. Ansonsten habe ich jetzt nicht die Angst, dass das große oder das, was wir jetzt in den Jahren gut aufgebaut haben, ja, zusammenbricht. Und ich habe es ja vorher schon kurz erwähnt, unser System, was natürlich auch der Christian Ilzer jetzt im Detail sehr, oder diese Spielprinzipien, was er mitgebracht hat und was richtig die Mannschaft verinnerlicht hat, die darf nie von einem Spieler abhängig sein. Weißt? Und ich glaube, das sieht man am Spielfeld. Das ist ganz klar, was wir ausgegeben haben.
Das haben wir ja eh schon oft besprochen, dass das sein muss, aber ist man da schon so weit, dass man tatsächlich sagen kann, man kann jetzt 2-3 neuralgische Positionen abfangen, wenn man die verlieren würde, weil möglich ist es natürlich, wenn die Saison sehr erfolgreich weitergeht und sehr erfolgreich zu Ende geht, gibt es natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht nur 1-2 verlieren, sondern auch, dass man 4-5 verlieren, weil das immer sein kann. Sind wir dann so weit, dass wir die wirklich auffangen können? Nur wenn wir jetzt die Systematik schon versucht haben, so zu implementieren, dass sie nicht einzelpersonenabhängig ist?
Also 4-5 ist schon, wenn ich jetzt rede von 4-5 Schlüsselspielern, dann wird es auch nicht so einfach werden. Aber alles, was irgendwo darunter liegt, und denke ich, dass wir das definitiv schaffen können. Weil ich denke, dass man, wenn man nur jetzt im Trainingslager auch die zweiten Hälften gesehen hat, gegen gute Gegner, mit was für einer Mannschaft, dass wir da gespielt haben, denke ich oft, dass man schon auch von dem, wie man ja, welche Idee das mitbringen, dass das schon sehr, sehr gut ausgeschaut hat. Und es ist dann schon so, dass man ein bis zwei, vielleicht sogar drei Positionen definitiv so nachbesetzen können, dass nicht irgendwas zusammenbricht. Aber natürlich ist es so, dass das jetzt, so wie diese Mannschaft ist, natürlich auch ja, sehr, sehr gut funktioniert. Und da ist nicht nur das, was man jetzt am Platz sieht, ja, sondern auch natürlich hat sich die Mannschaft auch in der Kabine ja, sehr, sehr gut wiedergefunden, und hat jeder irgendwo seine Aufgabe und bringt seinen Teil damit, dass natürlich auch dann, dass wir das so schaffen, dass wir so eine Einheit sind. Und ich glaube, das spürt ja jeder, der was sich mit Sturm Graz jetzt beschäftigt, dass dieser Teamgeist, was wieder da ist, richtig, richtig gut ist und was richtig Spaß auch macht, wenn ich dann die Mannschaft nach einem Spiel in der Kabine sehe. Das ist schon was, wo ich nicht nur, wenn es gut rennt, sondern auch, wenn es einmal nicht so rennt, sind Spieler drin, die was klar was sagen und ganz klar wissen, was schuld ist. Ja? Und das ist schon was, was richtig viel wert ist.
Ich habe da noch eine Frage, und zwar, wie schaut es da mit Spielern aus, die trotzdem noch Verträge haben und die jetzt vielleicht eher ein bisschen weniger zum Einsatz kommen sind? Jäger, Husbeck und so weiter. Weil ich meine, es kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein, dass die dann 2-3 Minuten spielen, oder von Husbeck war es dann so, dass er teilweise gar nicht auf der Bank gesessen ist. Was für Tendenzen gibt es in diese Richtung?
Das ist jetzt sehr früh, weil wir befinden uns jetzt eine Woche nach der, oder nicht einmal,
ein paar Tage. Wir müssen die Ersten sein, Andi. Das muss.
Von dem her ist es so, dass die Situation für die beiden jetzt sicher nicht einfach ist, aber ich kann jetzt nur sagen, wie sie das im Training annehmen, das ist top, ja. Und die haben auch beide ihre Rolle, was sehr, sehr wichtig ist. Und was dann im Sommer ist, muss man dann schauen. Wenn es so ist, dass die zwei Spieler dann zu mir kommen und sagen, sie sind unzufrieden, weil sie so wenig Minuten bekommen haben, ja, dann wird man Gespräche führen. Aber das ist jetzt noch so weit weg, weil ich denke einfach, wir haben noch 16, 17, vielleicht sogar 18 Spiele vor uns und da werden wir alle brauchen. Und da denke ich jetzt einfach noch nicht dran. Aber ja, ich bin dann schon so einer, wenn Spieler unzufrieden sind, weil sie wenig spielen, dass ich dann schon natürlich bereit bin, mit dem Management zu sprechen, dass man eine Lösung findet.
Darf ich da eine letzte Frage noch stellen in diesem Bereich? Und zwar, wie schaut eigentlich das Projekt Muwepo eigentlich aus? Ist es immer noch auf Kurs?
Auf alle Fälle. Ja. Franz Mwepu ist so, dass er ein Spieler ist, der gekommen ist und am Anfang schon fußballerisch Probleme gehabt hat. Ja, weil er einfach aufgrund der Situation, was auch in Sambia gewesen ist, sehr lange nicht Fußball gespielt hat. Und das hat man einfach gemerkt. Also da war einfach ein Verbot drüben auch noch. Und aber die Entwicklung von Franz ist richtig gut. Man hat das auch wieder gesehen im Jänner, in den Testspielen. Wir sind dann auch jetzt im Laufe des Herbstes schon draufgekommen, das Trainerteam auch, dass er vielleicht von der 10 aus sogar noch gefährlich ist, weil er Räume sehr, sehr gut erkennt. Und von dem her denke ich einfach, dass das ganz klar ist, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass er viele Spiele macht. Und darum haben wir mir auch jetzt sehr viele Testspiele vereinbart gegen Bundesliga-Vereine, wo auch einen großen Kader haben. Und da ist uns lieber, er spielt dort 90 Minuten, wie er jetzt auf der Bank sitzt und vielleicht nur einen Kurzeinsatz hat. Und denke einfach, dass er Potenzial hat, und wenn die Entwicklung so weitergeht, denke ich schon, dass er ein sehr, sehr spannender Spieler ist.
Der Franz. Das ist so lustig. Frank, für die Humanik-Werbung könnte man vorschlagen, vielleicht.
Also 20 Jahre später.
und vor allem ist er auch, dass beide jetzt, Franz Mwepu und Amadou Tante, sind auch beide überragende Charaktere. Also extrem positive Typen, die was jeden Tag sehr, sehr dankbar sind, dass sie da jetzt mittrainieren können und dass sie mit Sturm was erreichen wollen. Und das spüre ich bei den beiden Jungs richtig. Und ich kann nur das Beispiel Amadou Tante hernehmen. Der ist gekommen und war auch ähnlich jetzt wie beim Franz. Dann ist er zu Hartberg gekommen. Dann war es auch so, dass er im Herbst gar keine Rolle gespielt hat. Dann wollte man schon im Winter nach Ried tun. Das hat sich dann aufgrund des Regulativs zerschlagen. Und wenn die Corona-Zeit nicht gewesen wäre und der Tante nicht nachher so durchgestartet wäre in Hartberg in der Meistergruppe, wer weiß, was dann heute wäre. Und von dem her denke ich einfach, dass man diesen afrikanischen Spielern, die was direkt kommen, einfach die Zeit geben muss. Und das ist einfach, wenn sie das erste Mal einen Schnee sehen, das ist was anderes. Ja.
Habt ihr, Frank und Jürgen, da jetzt noch Fragen an den Andi? Also bevor wir zu dem Nachwuchsbereich und so weiter kommen?
Nein.
Alles abgehandelt. Sehr gut. Also weil wir jetzt auch schon ein bisschen im Budget drinnen waren und die Frage hat der Jürgen auch gestellt ursprünglich, wird das Team in Messendorf noch erweitert, was so Scouting etc. anbelangt eigentlich?
Es ist jetzt schon so, dass ich mit dem gesamten Trainerteam, Christian Ilzer, ja wirklich, kann wirklich sagen, fast täglich jetzt auch im Austausch bin, was in Kader angeht. Und wie die Jungs, Co-Trainer und Videoanalyste, also Paul Beiduch, Dominik Deutsch, Luger Hölzl, und mich da sehr, sehr gut unterstützen auch, was jetzt das Scouting angeht. Und ich glaube, das Entscheidende ist einfach, dass wir ganz klar wissen, auch was wir für Profil für die jeweilige Position brauchen. Und das haben wir ganz klar definiert. Ja, und dann ist es jetzt nicht mehr so, dass du im großen Meer fischen musst, sondern dann ist es schon so, dass du auch relativ viel, was du jetzt angeboten bekommst, weil wir ganz klar wissen, was wir wollen, ja, ohne dass du dich lang damit beschäftigst, ablenken kannst. Ja. Und ich denke einfach, das ist ganz entscheidend, das nimmt einfach viel Zeit auch weg. Und das ist schon so, dass auf Dauer natürlich wieder was angedacht ist, ja. Aber man muss auch natürlich jetzt schauen, wie sich das Ganze auch entwickelt und wie erfolgreich vielleicht auch die Saison jetzt wird.
Mhm. Wir haben ja die Black FM-Gemeinde gefragt, was sie von Andi Schicker wissen will. Auch dabei war zum Beispiel, im Sommer wurde die Integration nachrückender Spieler aus dem Nachwuchs als Teil der Strategie formuliert. Jetzt haben wir ein paar Bundesliga-Einsatzzeiten der Jungen in Minuten zusammengetragen. Da kommen wir, mein Geihofer war verletzt, der hat natürlich trotzdem immer nur 225 Minuten. Aber Schabanak sei 40 Minuten, Zettel 36, Schendl 0, Bacher 0. Aus den Kommentaren unserer Hörerinnen herauslesend haben wir dann schon den Eindruck, dass die breite Masse der Sturmfans bei den entsprechenden Ankündigungen an mehr Eigenbauspieler gedacht hätte. Inwieweit ist man jetzt damit zufrieden? Muss das mehr werden oder passt das so, wie es ist?
Ich habe schon gesagt vorhin, dass ich schon das Gefühl habe, dass die Jungs einen richtig guten Schritt auch gemacht haben. Und wir waren jetzt auch auf Trainingslager in Umag und von 24 Feldspielern waren 14 Spieler mit Jahrgang 2000 oder jünger. Und davon waren 10 aus der eigenen Akademie. Und ich merke, dass sie auf einem guten Weg sind, ja, wenn ich vor allem jetzt denke, wir haben es eh schon, glaube ich, oft nur erwähnt, dass natürlich für einen Trummer und für einen Geierhofer das bitter gelaufen ist und dann wird man von anderen Zahlen reden, ja, wenn die zwar fit oder sie nicht verletzt hätten. Und das war, was ich auch von Beginn an gesagt habe, dass man natürlich gerechnet hat, dass die zwei Spieler, dass das nicht passiert. Aber ich denke, dass der Schabanakse einen sehr, sehr guten Schritt gemacht hat. Sieht man jetzt auch, denke ich, in den letzten Spielen, dass er immer wieder die Möglichkeit kriegt für Kurzeinsätze. Der Zette ist auf einem guten Weg. Ein Schendl, was ein 2003er ist, macht's gut. Ein Lang ist überraschend jetzt auch im Jänner in den Testspielen sehr, sehr gut aufgefallen. Stückler, Nelson, also da gibt's schon einige. Man muss auch ganz klar sagen, dass für mich ein Grinzer sehr, sehr gut macht in Lafnitz. Und ich denke einfach, natürlich haben wir diese Spieler im Kopf und wir werden wir für das nächste Jahr berücksichtigen. Aber es ist einfach Profifußball bei Sturm Graz und es wird keine geschenkten Minuten für die Jungs geben. Ja? Und wenn einer Minuten bekommt, dann hat er es sich auch verdient. Ja?
Aber jetzt sind wir schon ziemlich lang dabei in dieser ganzen Dinge und wir haben schon sehr, sehr viele solche Sätze gehört, dass die im Trainingslager mit waren und dass man da gut dabei ist und dass die alle irgendwie da dran sind und die Möglichkeit haben. Jetzt sagst du aber, dass du nicht glaubst, dass die Mannschaft nach dem Sommer einen kompletten Aderlass erleidet und dass man versucht, den Stamm zu halten und mit diesem Stamm weitergeht. Gibt es dann tatsächlich eine Perspektive für die Nummer 20, 21, 22, 23 im Moment im Kader wirklich zu spielen? Ist ja dann nicht so, oder? Wenn nichts passiert.
Ja, ich glaube einfach, dass die Jungs Ja, wie gesagt, es wird nichts geschenkt, aber ich glaube schon natürlich, dass das möglich ist. Und am Ende ist es schon so, wenn dann ein Schändl aus 2003er das ja immer wieder sehr, sehr gut macht, dann denke ich einfach, dass der Christian Ilze einmal belohnen wird und spielen lassen wird. Und das ist, da zählt ganz klar das Leistungsprinzip. Ja, und wenn das da ist, dann werden wir spielen lassen. Ich denke, man braucht sich nur im Verein auch umhören, wie eng das die Zusammenarbeit zwischen Kampfmannschaft, Amateurmannschaft, Akademie ist. Ich glaube, das hat es in dem Bereich schon, weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat, aber dieser Austausch und wie viele Spieler das letztendlich auch jetzt auch oben mittrainieren und wie sehr das der profitieren davon. Ich glaube, das ist ja großartig zurzeit.
Aber da komme ich schon zum nächsten Thema. Ist ja. Das wirklich jetzt, was habt ihr da schon gemacht? Weil das ist ja auch immer ein Thema gewesen. Man muss schauen, dass man die Leute aufkriegt, man muss zusammenarbeiten. Das wurde ja unter deinem Vorgänger ziemlich stiefmütterlich oder stiefkindmäßig behandelt, die Akademie und so weiter. Ist es jetzt tatsächlich das erste Mal so, weil du mir auch mal gesagt hast, du hättest gern, dass die Spielidee im Nachwuchs jetzt etabliert wird, die man oben spielt, dass man das eins zu eins übernehmen kann. Ist das jetzt tatsächlich schon am Weg? Gibt es da schon Fortschritte, die du berichten kannst, dass da tatsächlich was passiert? Und wie funktioniert diese sehr enge Kooperation, die du gerade beschreibst? Das würde mich interessieren.
Also es ist ganz klar, dass wir für Akademie und Amateurmannschaft eine Spielidee vorgegeben haben. Ja, da geht es um ganz klare Prinzipien. Da hat es im Herbst jetzt mehrere Sitzungen gegeben mit Akademieleiter, aber auch mit den Trainern, ja, wo man die ganz klar mit dem gesamten Trainerteam von der Kampfmannschaft in großen Sitzungen auch präsentiert hat, mit Videobeispiele. Es ist jetzt so, dass die Akademie-Mannschaft und die Amateurmannschaft einen Übungskatalog bekommen hat mit den Prinzipien, ganz klar, wie das auch dann zum Umsetzen ist. Also das Prinzip als Beispiel jetzt, was wir auch klar haben, wir wollen Raumgewinn vor Ballbesitz, ja, dann gibt es dazu Beispiele aus der Kampfmannschaft, ja, in der Meisterschaft, wie wir das umgesetzt haben, und dann gibt es dazu drei, vier Übungen, ja, mit Coaching-Punkte, und der nächste Schritt wird auch sein, dann mit physischen Daten, ja, wie schaut das bei der Kampfmannschaft aus, wie schaut das dann in der Akademie aus. Das ist passiert, dieser Übungskatalog gibt es so. Es werden jetzt im Laufe der nächsten Wochen alle Akademietrainer bei der Kampfmannschaft eine Woche hospitieren, und ich kann nur sagen, ich habe jetzt die Amateurmannschaft gesehen, also diesen erweiterten Kader, alle, was einen Profivertrag haben, dürfen ja auch jetzt ganz normal spielen, gegen WRC, nicht Kaderspieler, sage ich jetzt einmal, und ich habe extrem viele Prinzipien wiedererkannt. Hat mir extrem gefallen, Amateurmannschaft in 4-4-2 Raute, wie oben, Spielaufbau ähnlich, ja, hat man richtig taugt gegen einen Ball, ähnliche Anlaufverhalten, und denke, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind, und das Ziel muss halt einfach sein, wenn ein Junge, ein Bursche raufkommt, ja, dass er sofort weiß, wenn wir vom Hurricane Pressing reden, was das ist, und da sind wir auf einem guten Weg.
Gibt es da einen zeitlichen Horizont irgendwie, wo man sagt, dann ist man mit dem Prozess so, dass das ein wirklich eingespültes Ding ist, dass das einfach im ganzen Verein kontinuierlich so läuft?
Ja, wir haben jetzt ist im Herbst war es so, dass wir, wie ich gesagt habe, schon jetzt theoretisch sehr viel umgesetzt haben. Jetzt ist es so, dass die Trainer kommen. Es ist die Empfehlung ganz klar, dass wir auch das Spielsystem auf Raute umstellen. Ab Sommer ist es dann verpflichtend. Und es ist auch so, dass die Akademie-Trainer dann uns mehr oder weniger auch Videobeispiele von den Spielen geben müssen, von den Spielprinzipien, was wir definiert haben, Übungskataloge dann ja auch wieder zurücksenden. Wie schaut das aus in der U18, U16, U15? Und ich denke, dass wir da schon sehr, sehr gut strukturiert sind und dass da viel passiert ist. Ich glaube, dass das auch dann immer weiter wachsen muss. Es darf nicht dann so sein, dass der Christian Ilzer oder ich die Oberlehrmeister sind. Wir wollen dann natürlich auch wissen, was ist jetzt in der U15 möglich, wie schaut das aus, muss man vielleicht ein bisschen was anderes noch machen. Also das sollte dann schon so sein, dass das ein Austausch auch ist. Aber natürlich die Idee, ja, die Spielidee, was man natürlich, oder was ich glaube, was man in der Kampfmannschaft schon gut erkennt, sollte so schnell wie möglich, oder ich denke, dass es im Frühjahr dann schon zu sehen sein wird, ja, bei der Amateurmannschaft, bei den Akademie-Mannschaften.
Es muss ja ein Austausch sein, weil irgendwann wird der Christian Ilzer nicht mehr Trainer sein und der Nachwuchstrainer ist vielleicht noch da und es gibt einen neuen Cheftrainer, der nicht von vornherein der Oberlehrmeister sein wird können, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Austausch muss ja immer in die beiden Richtungen funktionieren, sonst ist ja das so wieder nicht etabliert.
Wollte gerade sagen, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und, ich merke, dass das aber irrsinnig gut angenommen wird von den Akademietrainern, die saugen richtig auf und wollen das auch umsetzen. Und da glaube ich einfach, dass wir als Gesamtverein auf einem richtig guten Weg sind. Und wie ich schon gesagt habe, wenn dann Spieler oben mittrainiert und das trainieren richtig viel oben mit, die müssen dann wissen, wenn wir von gewissen Prinzipien sprechen, was wir dann auch wollen. Und ich denke einfach, da haben im ersten halben Jahr schon was geschaffen und jetzt heißt es einfach, das weiter in den Verein zu implementieren. Und da glaube ich, dass man ja relativ früh, glaube ich, was sehen wird jetzt schon im Frühjahr. Und ich glaube, das Schönste ist einfach, wenn du dann womöglich am Freitag die Amateurmannschaft siehst im Messendorf und vielleicht am Samstag dann die Kampfmannschaft, dass das sehr ähnlich ausschaut. Und das ist absolut das Ziel.
Um diesen Punkt jetzt noch ganz kurz abzuschließen, du hast es ja ganz kurz schon angeschnitten. Also sind ja aktuell einige Spieler verliehen. Grinzer zu Lafnitz, Lehmer zu Hartberg, Giuliani und Amora zum KSV. Die Leihen laufen mit Ende der Saison aus. Wie schätzt du die generelle Entwicklung ein von den Spielern? Und ist es das Modell, dieses Leihmodell nach Kapfenberg, das jetzt Priorität hat? Oder schaut man schon ein bisschen mehr auf die eigenen Amateure vielleicht, die dann irgendwann in die zweite Liga zu hieven, als in die
zweithöchste Spielklasse? Der Koch ist auch noch Lafnitz verliehen jetzt. Den hast du vergessen. Die Laien- und Kooperationsspieler, es läuft ganz unterschiedlich. Ja. Ich denke, dass es in Lafnitz mit Grinzer sehr, sehr gut läuft. Ja. Da sehe ich eine richtig gute Entwicklung und ich hoffe, dass er im Frühjahr so weitermacht. In Kapfenberg ist es so, dass es für mich jetzt auch Erkenntnis ist, ja, wenn die Jungs jetzt nicht gleich durchsetzen, ja, muss ich dann auch am Ende bewerten, warum hat das nicht funktioniert. Ja, weil natürlich war das Ziel, dass sie Minuten kriegen in Kapfenberg. Das läuft jetzt nicht optimal, da braucht man auch nichts schönreden. Aber für mich ist schon ganz klar das Ziel, wobei das auch von der Planung jetzt nicht ganz einfach ist, weil wir nicht wissen, wann die Regionalliga startet, dass wir mit der zweiten Mannschaft aufsteigen. Das ist ganz klar das Ziel. Ich denke, alles, was du dann zu 100% selber in der Hand hast, ist ein Vorteil. Und da glaube ich einfach, dass genau diese Jungs, was ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, perfekte Plattform haben wir eine Stufe höher. Und da glaube ich, dass das Ziel ist, aber wir wissen halt nicht, ob wie viele Runden das gespielt wird. Ich hoffe, dass bald da eine Klarheit gibt. Und ich denke schon, wenn es wieder losgeht und es werden viele Runden gespielt, denke ich schon, dass wir die Möglichkeit haben, aufzusteigen. Weil ich einfach glaube, dass dadurch, dass unsere Spieler zum Großteil jetzt Profiverträge haben, einfach durchgehend jetzt im Training waren und wie ich schon gesagt habe, einen super Schritt gemacht haben. Und wenn man dieses intensive Spiel auch in der Amateurmannschaft, in der Regionalliga dann bringen, glaube ich einfach, dass wir da gute Chancen haben am Ende.
Jetzt gleich zur Spielidee kommend und ein bisschen vom Nachwuchs weg. Sturm hat ja jetzt ein Spielprinzip, wir haben das schon angesprochen, das beruht auf großer Aktivität und Intensität. Wenn das zu 100% auf den Rasen kommt, dann klappt das auch schon sehr gut. Vor allem, also wenn dann die Gegner das noch nicht so verinnerlicht haben, wie Sturm jetzt spielt. Mittlerweile weiß man aber, dass wie Sturm spielt, müsste man nicht langsam mit der Entwicklung einer Ballbesitz-Beruhigungsphase anfangen, um diese Variante im Spiel zu haben und um das Tempo bewusst wechseln zu können? Oder ist der Plan A gleichzeitig der Plan B und man versucht, dieses Mörder-Pensum bis Mitte, Ende Mai, je nachdem, wie lange die Bundesliga spielen lässt, durchhalten?
Grundsätzlich ist jetzt jedem bekannt, dass das Grundsystem 442 Raute ist. Ja. Aber natürlich, wenn man jetzt unsere Anlaufverhalten anschaut, gibt es da jetzt auch je nach Gegner Abweichungen. Ja. Aber was was man, glaube ich, schon ganz klar kennt, dass wir jetzt schon unser Spiel ja zu großen Teilen immer durchziehen, ja. Und das ist ja, was uns jetzt auch sicher auszeichnet, aber natürlich wissen wir auch, dass der Gegner ja sich darauf einstellt. Und wir wollen natürlich dann auch teilweise in Spielen mehr Ballkontrolle auch, ja, und mehr Ballbesitz. Ja, es ist, denke ich, jetzt auch, wenn ich jetzt die Entwicklung hernehme, ist richtig viel passiert. Gegen Alltag das Heimspiel gewinnst du 4-0, ja, weil du das halt auskonterst und eiskalt bist, ja, und hast aber 34% Ballbesitz, ja. In Alltag, bei schwierigen Boden, richtig schwierigen Boden, hast gegen eine richtig gute Ballbesitzmannschaft aber mehr Ballbesitz, ja. Da sehe ich schon das, was passiert ist, ja. Und diese, ja, die Schwierigkeit ist jetzt einfach, dass du auch dann im Ballbesitz natürlich auch wieder gefährlich bist und nicht nur auf Umschalter hoffst. Und da wird sicher noch der nächste Schritt nötig sein, aber das Trainerteam befasst sich da auch täglich damit. Ja. Was kann man da noch verbessern, was kann man im Ballbesitz noch für eine Lösung finden, dass es nicht dann so ist, dass man wirklich auch jeden Ballgewinn dann vertikal spielt. Aber, wie habe ich schon einmal erwähnt, natürlich wollen wir keinen Ballbesitz haben in der eigenen Hälfte, 100-mal hin und her spielen, also das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Innenverteidiger dann klar antrippeln, dass wir vertikale Linien überspielen, das wollen wir. Und ich denke, dass man das sehr oft sieht, ja, dass wir da auch auch im Ballbesitz gute Lösungen haben, aber braucht sicher dann auch noch Zeit und ist jetzt vielleicht auch aufgrund des schwierigen Rasens dann nicht immer ganz, ganz so möglich, aber auch da habe ich eine sehr, sehr gute Entwicklung von der Mannschaft gesehen.
Mhm. Frank, wie wichtig siehst du diesen Plan B des Spiels?
Plan B ist immer so schwierig, weil Plan B klingt nach was anderem. Das Spielprinzip kann erhalten bleiben, aber ich habe jetzt sehr viele Sachen gehört, die mich sehr wohl stimmen. Vielleicht hat es der Andi gesagt, weil er sich schon gedacht hat, wo die Frage herkommt. Ich denke mir halt, dass du halt zweimal, dreimal 90 Minuten dieses Pensum gehen kannst. Irgendwann geht es dann trotz Marco Angela furchtbar in die Füße. Und es ist halt auch innerhalb, du triffst halt auch manchmal auf Mannschaften, die vielleicht körperlich auf dem gleichen Level sind wie du. Und dann geht es halt nur mehr übers, dann kannst du es nur mehr overpowern. Und das bringt auf Dauer nichts. Das wissen wir in Graz. Wir haben schon mal einen Trainer gehabt, der das sehr gern gemacht hat. Das ist eh Zeit gegangen, aber du brauchst halt irgendwann die Phase, wo du im Spiel auch mal ein bisschen Luft holen kannst, ohne dass es dann wahnsinnig gefährlich wird für die. Wenn dein Prinzip aber diese extreme Vertikalität ist, ist das schwierig. Ich meine, da gibt es ein berühmtes Beispiel, der Jürgen Klopp hat in der dritten Saison bei Liverpool genau das Problem gehabt. Dieser Heavy-Metal-Fußball hat sich ein bisschen abgenützt gehabt und die Mannschaft musste einfach zwischendurch auch mal durchschnaufen und auch der hat sozusagen Prinzipien entwickeln müssen, wie sie den Ball in den Reihen halten, ohne sozusagen die Religion aufzugeben. Aber ich habe schon gehört, dass das Trainerteam da gefragt ist und dass man sich was überlegen muss, wie man spielt, wenn man mehr Ballbesitz hat. Weil wenn man so vertikal bleibt und viel Ball hat, das sind dann sehr viele Halbfeldflanken und sehr viel aufgestellte Ballen in Strafraum rein. Und das ist halt gegen manche Gegner erfolgreich und gegen manche wird es nichts werden, das wissen wir. Aber ich habe schon sehr viele Phrasen gehört, die mich beruhigt haben. Und
Phrasen sind aber nicht so gut.
Phrasen ist nicht gut. Ne? Ja. Naja, Frank, das ist auch, alles, was du jetzt auch sagst, das sind ja auch klare Prinzipien. Wir wollen dann auch, je nach Gegner, aber schon meistens die Bälle in die Box bringen, gut Besetzung haben, dann die zweiten Bälle wieder, wirklich den Gegner dann so unter Stress setzen, ja, dass er dann auch Fehler macht. Und ist auch, ja, komplett richtig, wenn du sagst, das ist dann über 90 Minuten oft schwierig, ja, weil das extrem intensiv ist, dass du den Gegner richtig drinnen holst und holtest und einschnürst. Aber man wird vor Sturm Graz sicher nicht sehen, dass man in der eigenen Hälfte den Ball 15 Mal zwischen den Innenverteidiger hin und her steht. Das ist nicht unser Plan und da ist ganz klar, dass man ja natürlich vielleicht einmal einen Ballbesitz braucht, um eine Vorbereitung hat für einen Angriff oder für ein vertikales Spiel, aber es wird sicher nicht so sein, dass man ohne Raumgewinn da hinten haben wir dumm gespielt oder so in der U-Form, ja, was man oft sieht.
Ja, genau, ne? das U des Todes, sagt der Pep Guardiola.
Genau, und das wollen wir nicht. Und das ist auch das, glaube ich, was ja, dann der Sturmfan nicht sehen will. Wir wollen aktiv spielen, wir wollen Linien überspielen, wir wollen auch, ja, sie nicht einmal schauen von einem langen Ball, ja, das gehört genauso dazu, ja. Und da einfach viele Varianten haben. Ich glaube, man sieht es ja, wir haben ganz klare Varianten, Möglichkeiten, wenn wir einen Abstoß haben, ja, das sieht man, glaube ich, Frank, du bist da Experte, ich glaube, das haben wir mehrere Möglichkeiten, und ja, aber auch nicht so, dass es zu kompliziert dann wird, also schon was Lösbares auch, und das ist auch wichtig, und das denke ich, dass man das erkennt.
Passt eh. Und das, was du gesagt hast, zwischen den Innenverteidigern den Ball hin und her pendeln lassen. Der Andreas Ogris hat einmal in einem Interview über einen Trainer, den die Austria gehabt hat, ich sage den Namen jetzt bewusst nicht, einen Deutschen mit längeren blonden Haaren, den sie drei Saisonen, glaube ich, sogar gehabt haben. Der Andreas Ogris hat über diesen Fußball hinten immer Scheiße gesagt. Ne? Mhm. Und ich finde, das trifft es ganz gut und das will eh niemand sehen.
Du hast einen Finger und lange Haare?
Naja, verhältnismäßig lange Haare hat er gehabt. So.
Ja, Fußball war wirklich schrecklich, da hat er recht, der Ogerl.
Ja.
Das war der Raphael Holzhauser Fußball.
Genau.
Weil der ist immer hinten umgescheißelt und hat das
der gemacht. Der ist als Sechs abgekippt, obwohl sie im Mittelfeld keinen Gegenspieler gehabt haben.
Mhm. Genau, der obwohl ist hinter die Innenverteidiger gestanden immer.
Ja, genau.
Und ist dann ganz langsam für ihre gerannt.
Ja. Stimmt, ja.
Und jetzt schießt er Tor um Tor und spielt auf einer 10 oder einer Außen, also einer Zehnerposition, einer versetzten Zehnerposition, also nicht ganz dorthin.
Und mein Freund Franco hat ihn ins Nationalteam einberufen.
Mhm.
Ja, dafür.
Zu Recht.
Komische Welt.
Ja, manchmal passieren Dinge. Ich möchte jetzt langsam zum Schluss kommen, noch zwei, drei Punkte kurz anreißen, dass das leidige Thema Rasen hatten wir ja schon, aber ich glaube, das können wir nicht einfach so stehen lassen. Ich habe ein paar Presseberichte gesucht zum Thema Rasen Graz, Liebenau. Und was mir auffällt, ist die breite zeitliche Streuung dieser Thematik. Warum schafft man es in Graz einfach nicht, ein bundesligareifes Grün im Liebenauer Stadion zu ermöglichen, beziehungsweise was macht der Verein in dieser Situation, um der Stadionverwaltung diesbezüglich Dampf zu machen?
Andi. Ich habe gedacht, der GRK war schuld diesmal.
Ja, der GRK ist immer schuld. Wir sind in guten Austausch. Die Barbara Moore ist sehr dahinter jetzt auch, muss ich schon sagen, ist ein guter Austausch. Und mir hat nur eine Sache massiv gestört und geärgert. Das war einfach in der Länderspielpause im November diese zwei unnötigen Testspiele von Japan gegen Mexiko und Japan gegen Bandermann, glaube ich, weiß jetzt nicht, ja, wo auch Abschlusstraining war, wo sie Hösche gespielt haben, das hat mich einfach geärgert, weil da habe ich auch das schon sehr kritisch dann auch gesehen, weil sie das, ja, in dieser Jahreszeit wächst einfach nichts mehr und das habe ich ihnen auch deutlich auch gesagt und sie haben dann eh versucht mit ja, Rasentausch, mit so Fleckerl das zu korrigieren, aber das funktioniert halt im November nicht, ja, und ich denke einfach, dass da irgendwo das langfristige Denken ein bisschen gefehlt hat. Und ich weiß schon, dass in dieser Zeit ja, Spiele für die Stadt Graz vielleicht wichtig sind und alles. Aber das habe ich schon sehr ja, hinterfragt. Jetzt haben wir in einem guten Austausch und ich hoffe, ja, dass es im Sommer vielleicht sogar früher schon einen Gesamtrasentausch gibt. Ja. Also nicht die Chinesen sind schuld, sondern die Japaner.
Ja, genau. Ich glaube, es war Japan, oder? Die Stadt Graz ist schuld, weil sie glaubt, dass solche Spiele was bringen.
Ja, vor allem, wenn keine Leute kommen können. Ziemlich sinnlos.
Ja, aus. Allem, ich habe nicht einmal mitgekriegt, dass die Spiele waren. Da siehst du, was die für eine Breitenwirksamkeit haben.
Ja, und ich habe mich dann schon, ja, Gerge, die war auch ein Spiel dann im Stadion, hat mir das angeschaut und habe dann auch gesehen, wie es war ein sehr nasser Novembertag, ja, und wie sie halt dann, ja, die Rosensprenger-Anlage in der Pause aufgeschalten haben. Und ja, natürlich haben die gut gezahlt, ja, für die zwei Spiele. Brauchen wir nicht reden, aber da hat mir das langfristige Denken gefehlt. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus und wir sind in guten Gesprächen, dass ein Gesamtrasentausch kommt. Ja. Und meine Hoffnung ist es, dass es in der Länderspielpause im März passiert. Aber ich glaube, dass es im Sommer passieren wird. Und da bin ich zufriedener. Hä?
Die eigene Stadiongeschichte für die schmutzigen Viertler ist eh abgesagt wegen Corona, oder? Das ist überhaupt kein Thema mehr. Dass der GRK ein eigenes Stadion kriegt.
Ja, also das ist kein Thema. Ja.
Aber ich notiere, der Andi war Scouten bei einem Japan-Spiel. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Dann kriegen wir
Panama. Panama.
Wann kriegen wir endlich mal Japaner?
Schau da mal die Marktwerte an bei den Japanern.
Ich weiß, das ist ein Wahnsinn. Es ist wirklich brutal. Noch ein ganz kurzes Thema. Sturm wird ja ab Sommer, glaube ich, von Nike ausgestattet. Wie darf sich eigentlich der Laie so einen Deal vorstellen? Warum geht man eigentlich vom bewährten Ausrüster weg und was sind die Kriterien, sich für einen anderen zu entscheiden?
Diese Annahme kann ich jetzt offiziell da nicht bestätigen. Ne?
Mhm. Okay, aber wir gehen davon aus, dass es sein könnte.
Okay.
Ja, brauchen wir nicht reden, Nike ist top, ja. Weiß man nicht, ist einfach, braucht man nur
also schauen, hypothetisch gedacht, würde Sturm den Ausrüster wechseln im Sommer, wie käme es dazu?
Ist grundsätzlich auch eine Frage für den Thomas Teppich, der was ja sehr, sehr gute Arbeit jetzt in der schwierigen Zeit auch leistet. Und ich denke einfach, wenn das passieren sollte, dass das auch ein guter Schritt in die richtige Richtung geht, wenn ich an Merchandising denke. Ja. Ich glaube, da hat man einfach viel mehr Möglichkeiten, den Verein noch besser vielleicht nach außen zu präsentieren.
Aber inwiefern? Wie kann man ihn besser positionieren als mit Lotto?
Ich glaube, dass man mehr Möglichkeiten hat, ja.
Weil die Firma größer ist.
Die Firma größer ist. Ich denke einfach, dass, ja, wenn ich nur jetzt an gewisse Schuhe denke, dass das schon ein bisschen schnittiger ausschaut bei Nike, wie vielleicht, ja.
Also ich bin ja, da kenne ich mich ja nicht aus. Also die Kids
auch das und Image und die grundsätzlich besser ist, ja.
Ja, da bin ich mir nicht sicher, ob in der Klientel übrigens das Image besser ist, die wesentlich wäre für eure Fanshops, aber die Kids fahren auf die Nike-Schuhe offenbar mehr ab als auf die Lotto-Schuhe, sozusagen.
Genau, aber wie gesagt, es ist eh nur
hypothetisch
und
noch kurz nachfragend, wenn es hypothetisch so wäre, würde man dann bei der Trikotgestaltung ähnlich gut mitsprechen können, wie bei der Firma, die man davor hatte?
Also, ich gehe davon aus, ja, dass das, sollte es so kommen, ein wesentliches Thema auch in den Gesprächen, ja, war, und von dem her glaube ich einfach, dass das davor ist. Ja. Aber
wenn es Gespräche gegeben hätte.
Ich bei solchen Gesprächen so oder so nicht dabei bin, ja, weil ja, ich glaube, ich so auch nicht so wenig zum Tun habe. Ja.
Also, okay, das ist neu.
das heißt, dir ist wurscht, hauptsächlich Leihwasser und Schwarz-Weiß.
Naja, ich würde dann schon passen, aber ich habe da einfach Vertrauen in meine Mitarbeiter und meinen Geschäftsführerkollegen.
Einen Vereinsverantwortlichen nach Zielen anzusprechen, weißt du ja meistens als ziemlich brotlose Kunst. Noch wenn die kommenden Aufgaben durchaus herausfordernd anmuten dürfte, dem SK Sturm ein Ziel, das Erreichen der Meistergruppe, wahrscheinlich wohl nicht mehr zu nehmen sein. Lass es mich so fragen. Gibt es intern kommunizierte Ziele jenseits des Erreichens der Meistergruppe, die so ein bisschen in die Richtung nach den Sternen greifen gehen? Oder sagt man, Meistergruppe ist jetzt top und alles, was kommt, ist Zugabe?
Ja, ich glaube, wenn du jetzt die restlichen 17 Spiele, hoffentlich 18, hernimmst, dann ist es schon so, dass man redet von viermal Salzburg, dreimal LASK, zweimal Rapid, dreimal WRC. Ja? Also dann kannst du nicht schon zusammenzählen, da kommen dann schon auf richtig viele Top-Spiele. Ja? Da müssen wir dann auch liefern und das wird wichtig sein. Und ich denke, dass wir schon intern, ja, schon jetzt auch mit Matthias Berthold ein Teamentwickler dabei haben, der was natürlich auch solche Themen aufgreift und anspricht. Und da geht es sicher sehr oft um, dass wir das Maximum rausholen wollen. Und wir haben ganz klar zu Saisonbeginn ja, Ziele auch definiert und wir haben intern ganz klar jeder eine Vision auch abgegeben, was wir wollen, ja, und ja, das ist ganz, ganz wichtig, denke ich, aber es wird definitiv nicht so sein, dass wir jetzt unseren Weg als Gesamtverein in irgendeiner Art und Weise auch verlassen und da steht ganz klar, dass man noch Zeit braucht und dass es ein Prozess ist und da glaube ich einfach, dass man jetzt nicht irgendwie, ich weiß ja auf was, dass du hinaus willst, dass man sowas im Mund nehmen und dass man dann, ja, aber
ich glaube,
man hört das ja gut raus.
Ja. Man will jetzt eh keine Ansage hören, ich weiß ja, dass das immer schwierig war und vor allem, je mehr man gesprochen hat in diese Richtung, umso größer war dann die Enttäuschung, wenn was nicht in diese Richtung gegangen ist, ist mir schon klar, das verstehe ich auch.
Ich muss eins anmerken, der Andi hat jetzt schon ein paar Mal 16, 17, 18 Spiele gesagt.
Ich weiß. Ich weiß nicht, irgendein Kapfenberg-Testspiel vielleicht dazwischen.
Also. Ja, ich weiß auch nicht, der hat ganz viele Testspiele geplant, schaut's aus. Ja.
Genau. Was nicht so viel spielen, brauchen auch Spiele, das ist wichtig.
Ja, wir sprechen das eh nicht an, dass du 16, 17, 18 Spiele gesagt hast. Wir sprechen das nicht an.
Wir schneiden es vielleicht sogar raus.
Gar nichts
wird geschnitten. Okay, wie immer wird gar nichts bei Black FM geschnitten.
Wir sind nämlich das wirkliche One-Take-Wonder.
Ja, genau. Ich glaube, dass ich noch nicht so einen Blödsinn gesagt habe.
One-Hit-Wonder.
Wir haben noch nie geschnitten, wir haben nur mit euch einmal Pause gemacht, weil Corona ist.
Das stimmt.
Okay.
Ja. Da haben wir gelüftet beim letzten Mal.
Jürgen, eine Frage habe ich noch. Wann kriegen wir wieder mal einen Beitrag bei dir? Auf 90 Minuten, 12 Meter, jetzt ist ein halbes Jahr, wo es rennt, habe ich nichts gelesen.
Andi, ich muss sagen,
wir sind noch in einer Tour gelesen. Hey.
Wir sind noch auf Sendung.
Es ist ganz einfach zu beantworten. Ich habe eine gewisse Corona-Müdigkeit beim Schreiben gehabt und ich habe keine Lust gehabt, aber ich schreibe morgen wieder.
Habe ich in der
90-Minuten-Redaktion gestern deponiert.
Das gefreut mich wirklich.
Und ein zweites Kind habe ich auch gekriegt, genau.
Ich weiß, ja, Gratulation auch von meiner Seite, aber auch vom gesamten Verein.
Ne? Das ist sehr nett. Ich habe kurz vor der Geburt meines zweiten Kindes den Günther interviewt. Das war das Letzte, was ich
gehört habe. Das habe ich gelesen. Ja. Das war ich
cool. Na, siehst.
Ja, aber was steht's? Du hast halt immer ganz konkret über Sturm Graz geschrieben und wie ich dann Geschäftsführer geworden bin. Zu Recht auch, ja. In der Phase, dass was nicht gerannt ist. Also. Nicht so gut. Mir ist der außer Fall lassen, aber sonst.
Ja, kommt schon wieder, keine Sorge.
Ja, sehr gut.
Ja, der Jürgen tut sich Kraft seiner Persönlichkeit leichter zum Schimpfen als zum Lachen.
Ja,
für mich ist immer sehr schwer, wenn es gut rennt. Privat nicht, aber schreibend.
Ja.
Aber ich habe zum Beispiel eine große Sorge, dass wir ins Cup-Finale kommen und dann kann man nicht hinfahren. Das ist furchtbar, die Vorstellung.
Gazi Begovic-Dorf vor der Kurve wäre natürlich schon ein Traum gewesen. Ja? Mhm. Aber es ist so, wie es ist. Und ich habe keine Ahnung, ob sollte es so sein, ob das irgendwo möglich ist. Ja?
Mhm. Bist du auch wieder Rummenigge? Findest du auch wieder Rummenigge, dass die Kicker vorher geimpft werden sollen?
Also ich will, was die mich da gar nicht äußern, das ist, glaube ich, besser so.
Aha, Impfskeptiker.
Nein, einfach von überhaupt, was das ist. Ich glaube, so wie der Plan ist, ist das schon okay.
Nein, und außerdem ist es aller Ehren wert, Dinge, die die Bayern-Funktionäre von sich zu geben, nicht zu kommentieren. Richtig. Das ist genau die Wertschätzung, die das verdient hat.
Ja, da stimme ich zu.
Genau, Herrschaften, ich muss jetzt trotzdem noch ganz kurz den Frank und den Jürgen auch fragen, noch ganz zum Schluss, also was jetzt irgendwie realistisch eurer Meinung nach wäre oder was man jetzt anstreben dürfte.
Sportliche Ergebnisse oder was? Mhm. Naja, das Cup-Finale ist realistisch. Warum ist es nicht realistisch, wenn man Red Bull im Finale schon mal geschlagen hat, kann man es im Halbfinale auch schlagen? Und wenn man im Finale ist, dann wissen wir eh, dass man es gewinnen kann. In der Meisterschaft, Dritter, Vierter, irgendwas in die Richtung wird schon werden, schätze ich mal.
Dritter, Vierter ist aber ambitioniert.
Naja, wo sind wir jetzt?
Dritter im Moment.
Eben.
Ja, ich sag's nur, es ist ambitioniert.
Aber Ja, schau da an, die bisherige Balance in der Meisterschaft, dass man da Dritter oder Vierter wird, ist jetzt nicht ausgeschlossen, finde ich.
Nein. Außerdem, der Herr Silberberger hat damals gemeint, dass das jetzt heute den SK Sturm erwischen wird.
Aber gut. Ja, dem müssten wir mal fragen, was er jetzt sagt. Ne?
Ja, er ist leider,
also für
leider.
Für den professionellen Motorradfahrer. Hat er uns in Eboa günstig gegeben, für die
Vorschuss. Und außerdem hat er das, glaube ich, knapp gesagt, nachdem sie mit dem Motorrad laufen.
Genau, okay.
Also, ich glaube, das darf man nicht so ernst nehmen.
Da ist er vorher hergefallen.
Ja, na sicher, ein Spaß. Frank? Die muss ich das jetzt auch noch fragen, trotzdem.
Ja, du darfst mich das eh fragen. Ich habe gestern das Spiel des aktuellen Tabellenführers gesehen.
Okay.
Und dann, danach auch das Interview vom dazugehörigen Trainer, das personifizierte Red Bull-Gen, wie der Jürgen einmal gesagt hat.
Was ein schrecklicher Typ, furchtbar.
Der hat,
jetzt lass den Marsch schon mal in Ruhe.
Der hat in Sky-Interview gesagt, immer wird das nicht gut gehen. Mhm. Und auf die Frage, ob sie gerade gut in Form sind, hat er gesagt, nein, das sieht er überhaupt nicht so. Wenn man das konkret weiterdenkt, könnte man mit ein bisschen Glück diese Truppe vielleicht in einem Halbfinale in einer Formphase erwischen, die nicht optimal ist. Dann sind sie immer noch ein furchtbarer Gegner, aber in einem Spiel kann vieles passieren und dann kommt man vielleicht wirklich ins Finale. Ich glaube, wenn man das Finale da rennt, dann wird es in der Liga eher sowas 4-5. Mhm. Ist so meine Vermutung. Ich glaube nicht, dass man überall durchperformt.
Ist Programm sehr spannend, also was jetzt auch vor dem Halbfinale ist, ja, weil Salzburg auswärts Villarreal, dann Meisterschaft in Graz, Sturm und dann am Mittwoch halt drauf auch wieder. Ist glaube ich schon spannend auch, wie man das dann anlegt, auch jetzt vor beide Seiten, meine ich, weißt, und ist schon 3 Tage zuvor vor dem Cup-Spiel ein Meisterschaftsspiel zu haben gegen Red Bull ist schon ja, spannend, bin ich schon neugierig. Aber okay, guter Dinge.
Wir haben so ein Doppel schon mal gehabt.
Ich weiß. Ich glaube, das ist
5-1. Was hat der Mike gesagt, wenn es ging?
4-1, glaube ich. 4-1,
ja.
Ich glaube 4-1. Dann richtig.
Was habe ich gesagt, Jürgen?
Hast du nicht letztens gesagt, dass wenn es gegen Villarreal Schuss kriegen, dann verlieren sie gegen uns im Halbfinale auch?
Mhm. Habe ich gesagt.
Ja, dann wird das so sein, hä?
Ich weiß es nicht. Spanier sind sehr stark.
Dann sind wir ab jetzt Villarreal-Fans.
Ich schaue sehr gerne spanische Liga, außer Barcelona.
Der Villarreal hat einer der coolsten Sechser aller Zeiten gespielt. Senna.
Ayrton?
Nein. Nicht lustig.
Okay, gut.
Nicht lustig.
Gut, also zum Schluss haben wir jetzt wie immer ein kleines Spielchen vorbereitet. Es ist diesmal ein bisschen anders.
Gehen die Witze online überhaupt?
Das Black FM Spiel ohne Namen, irgendwie so in die Richtung, keine Ahnung. Also bei dem ich euch jetzt nicht bitte mit Ja oder Nein zu antworten, meistens geht es eh nicht, sondern einfach diesen Black FM Fragebogen sozusagen abwechselnd zu beantworten. Andi würde gern mit dir beginnen. Wenn Sturm nach amerikanischem Vorbild ein Maskottchen benötigen würde, was würdest du vorschlagen?
Ganz klar, Honigdachs.
Warum?
Sehr gut.
Gibt es Einheit nach der Sendung YouTube Honigdachs, dann wisst ihr auch.
Mhm. Ja, großartig.
Honigdachs. Das ist
sehr schön.
Das ist wunderschön.
Oder fragt man Uwe Hölzl noch, der ist Co-Trainer, also beim Co-Trainer.
Ja. Nein.
Dann wisst ihr es auch. Also,
so du erklärst das jetzt eh gerade für die Hörer.
Ja.
Ich hab's. Ich meine doch, das kommt sicher irgendwas wie mit Panther oder so irgendwas.
Na okay.
Ja. Ja, auf.
Aber der Andi ist viel kreativer. Also, schauen wir mal.
Honigdachs, Idee. Passt schon.
Passt. Jürgen, du darfst ja weiter. Auf welchen Glücksmoment kannst du dich in deinem Leben am besten erinnern?
Also, fußballspezifisch oder generell?
Generell.
Gibt es nur eine politisch korrekte Antwort?
Die politisch korrekte Antwort ist die Geburt meiner beiden Kinder.
Okay. Richtig. Okay.
Oh. Aber das Cup-Finale war auch cool.
Frank,
das darf man nicht vermischen.
Nein, darfst du nicht. Wann hast du dich zuletzt besonders ohnmächtig gefühlt?
Boah. Willst du jetzt eine lustige Antwort oder eine ehrliche?
Du sagst immer, wir sind nicht lustig, also dann bemühe dich ein bisschen.
Ja, ohnmächtig gefühlt.
So eine schwere Frage, finde ich.
Ja, schwierig. 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 Wie ich gelesen habe, dass sich die, jetzt bringe ich was, da mache ich mich wieder angreifbar, wie ich gelesen habe, dass sich der was ist er, Ehrenpräsident oder was vom FC Bayern, der Herr Hoeneß, so aufgeregt hat, dass die Mannschaft so lange Zeit im Flieger verbringen hat müssen, bevor sie noch ins Land der Arbeiterumbringer nach Katar geflogen sind, um einen sinnlosen Cup zu spielen. Da habe ich mich kurz ohnmächtig gefühlt, weil am liebsten wäre ich ins Handy reingekupft und hätte dieses Posting dort massakriert, ne? Geht aber nicht, weil ich habe nicht Platz in meinem Telefon.
Okay, gute Antwort. Ja. Andi, was bedeutet Risiko für dich?
Risiko? Schwierige Frage.
Es gibt einen Joker, also du kannst eine andere Frage nehmen.
Nein, warum?
Also, grundsätzlich will ich das hat den Risiko. Das kann ich nicht sagen.
Jetzt will ich was wissen.
Jetzt ist aber jetzt hast du die Tür aufgemacht, Robert. Jetzt muss
vielleicht schneiden wir da.
Na, wie gesagt, du kannst den Joker nehmen, wenn es gar nicht.
Wenn's ich nehme den Joker, ja.
Du nimmst den Joker. Ja. Okay, dann nehmen wir
gleich die nächste.
Wenn sich der SK Sturm einen Spieler leisten könnte, der 100.000 Euro die Woche kostet, würdest du ihn verpflichten?
Nein.
Der ist ja nicht,
weil ich ein sehr, sehr gutes Gefühl derzeit mit der Mannschaft habe und sehr viel Vertrauen auch in die Spieler. Und ich denke, so ein Spieler würde für mehr Unruhe sorgen, wie er da helfen wird. Auch wenn er vielleicht fußballerisch, wenn er das Gehalt verdient, vielleicht dir sogar in einzelnen Situationen helfen würde, ja, aber für das Gesamte mehr Schaden zufügen würde.
Okay. Gut.
Das war jetzt auch die politisch korrekte Antwort.
Ja, stimmt. Weißt du, wenn ich einen Stürmer sage oder was anderes, weißt du, dann schauen sie morgen in der Kabine schon wieder an.
Du Alaba war zum Kriegen, billig. Jürgen, welche Ansichten deiner Eltern waren dir als Kind peinlich?
Die Ansichten meiner Eltern?
Welche Ansichten deiner Eltern waren dir als Kind peinlich?
War keine.
Für sowas ja nicht.
Na, wirklich nicht.
Also ist auch politisch korrekt.
Na, peinlich war mir nichts. Ich habe manche Sachen vielleicht blöd gefunden, aber es war mir nichts peinlich.
Okay. Frank, welcher Fußballer hat dir zuletzt leid getan?
Welcher Fußballer hat mir zuletzt leid getan? Der Schöpf, weil der muss bei Schalke spielen.
Ja. Holen sich auf.
Nein, aber ich finde den ganz gut und er tut mir wirklich leid, dass der in diesem Verein jetzt sein muss, weil wenn du, glaube ich, Teil dieses Kaders warst, der mit Schalke absteigt, das ist nicht geil für die Vita, glaube ich.
Ja, ja. Andi, was war das Lustigste, was du jemals auf einem Fußballplatz erlebt hast?
Das Lustigste, was ich erlebt habe.
Ja. Oder irgendwas Lustiges.
Das ist sicher eine lustige Geschichte. Ich hab meine Karriere in Bruck an der Mur ausklingen lassen und da habe ich in Leitner ein Testspiel gespielt gegen, ich weiß nicht mehr, Oberligist. Ja. Und dann war nicht mehr der Schnellste, aber ich bin halt irgendwie vorbeigegangen und das war nach meinem Unfall. Ja. Und dann habe ich jetzt eine Sportprothese und der hat dann so lang gerissen an meiner Hand, dass das nie passiert, dass die Hand runtergegangen ist, am Kunstrasen gesprungen ist und wieder aufgesprungen ist. Und der Spieler hat einen riesen Stock gehabt. Ja. Und mein Mitspieler von hinten hat aber noch vorgeschrien, hey Schiri, das ist nicht gelb, das ist rot, der reißt ihm die Hand runter. Das war so, wo glaube ich dann auch alle gelacht haben, aber das war so. Mittlerweile kann ich richtig gut auch drüber lachen, also von dem her war das auch sehr witzig.
Das ist schön. Jürgen, wenn du ein Schauspieler wärst, in welchem Film hättest du gerne eine Rolle gespielt?
Ah, der Pate.
Aha, als wer? Der Pate
wahrscheinlich. Marlon Brando, als der Chef.
Als der Chef. Warte, die Frage kann ich Frank mitstellen. Frank, was regt dich außerhalb des Fußballgeschäfts am meisten auf?
Alles.
Danke fürs Antworten, Jürgen. Ja, das wird jetzt zu lang, die Antwort. Mhm. ich kann's da schreiben. Mhm. Weil ich wirklich viel. Also ich, momentan könnte ich mich über echt viel aufregen. Ich versuche dann immer tief durchzuatmen, bis 10 zu zählen. Und dann geht's wieder. Aber die Momente, wo ich mich am Tag aufrege, sind schon viel.
Und nicht in den sozialen Medien zu diskutieren.
Nein, das Diskutieren habe ich mir abgewöhnt.
Ich möchte jetzt trotzdem die allerletzte Frage an Andi stellen, weil ich noch eine nette Frage habe. Wer war der verrückteste Mitspieler, mit dem du je geklickt hast?
Hat schon ein paar gegeben. aber auch mit der Sturmvergangenheit sogar, mit dem, was ich mit der Neustadt gespielt habe, war sicher der Patrick Wolf, der was ja, wirklich geschafft hat, dass er eine ganze Kabine allein unterhält und wo wirklich viel zum Lachen war und ein wirklich ein verrückter Kerl. Aber war trotzdem ein super, super Typ und super Charakter, aber in gewissen Phasen waren schon grenzwertig.
Okay. Ja, dann zum Ende ein herzliches Dankeschön an dich, Andi, fürs Dabeisein und dafür,
gerne,
dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Natürlich viel, gerne, Erfolg mit dem FC Sturm. Beste Saison.
Dankeschön, danke.
Im Namen des Black FM Teams ein herzliches Danke fürs Zuhören. Wir möchten euch noch weiters ganz herzlich einladen. Lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen. Postet eure Kommentare auf blackfm.at, auf unserer Facebook-Seite und Instagram. Und wenn ihr uns wirklich sehr, sehr gern habt, dann hinterlasst positive Bewertungen in den Podcast-Apps eurer Wahl. Erzählt allen, dass es uns gibt und macht auch Vorschläge mit wem und über was wir in nächster Zeit diskutieren können. Eine kleine Anmerkung erlaube ich mir noch zum Ende, auch wenn es noch eine Zeit dauern dürfte, bis wir wieder Stadionluft schnuppern dürfen. Meiner Ansicht nach das Bitterste an der ganzen Geschichte der sozialen Distanz ist, dass wir jene, die viel zu früh von uns gegangen sind und diesen Verein mit Leidenschaft, Herzblut und Liebe zum Fußballspiel generell bereichert haben, Sturmlegende Walter Saria und den unvergesslichen Merat Minervand, nicht gemeinsam haben verabschieden können. Wir tun es aber hier, wir tun es mit größter Hochachtung und Wertschätzung für all das, was Sie für den SK Sturm geleistet haben. Und in diesem Sinne, passt gut auf euch auf. Wir wünschen euch, je nachdem, einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend auf alle Fälle. Bis bald bei Black FM. Black FM.